Gut, ich würde mal anfangen. Es soll hier heute also jetzt um den genetischen Fingerabdruck gehen. Mein Name ist Mirko Svillus. Ich war früher hier im lokalen Club aktiv und habe auch früher mit Datenspuren hier ein bisschen mitgespielt und bin jetzt Softwareentwickler bei einer kleinen Firma, die so quasi Software herstellt für den für die Forensik, kann man sagen, also für das für kriminaltechnische Institute, für Landeskriminalämter, die sozusagen dort für die Gutachter, die dort Spurenfälle, sage ich mal, bearbeitet, eben den Kriminalkommissaren und den technischen Assistenten eben dort Software an die Hand gibt, um eben solche Spurenfälle insofern zu bearbeiten, um eben zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Anfrage von irgendeinem Gericht oder von der Staatsanwaltschaft und wir müssen jetzt mal rausfinden, ob jetzt diese Spur mit dem und jenigen Beschuldigten eben übereinstimmt. Ja. Das wird also auch durch Software natürlich gemacht und in dem Bereich arbeite ich also. Genau. Der Vortrag heißt der 23 und ich. Das ist ein bisschen kryptisch vielleicht, aber ich ziele so ein bisschen ab auf so ein US-amerikanisches Start-up, das 23andme.com heißt und die sozusagen als Dienstleistung anbieten, dass man dort sein Wattestäbchen einschicken kann, also einen Wangenabstrich und sich dort eben sein komplettes Genom in Anführungsstrichen eben zusenden lassen kann auf einer DVD. Hier stehen jetzt mal die Preise dafür. Es ist also sehr billig geworden in den letzten Jahren. Also man kann jetzt hier für $500 das Komplettpaket quasi kaufen, wo man sein komplettes Genom auf 500.000 Orten quasi mal angeguckt bekommt und eben dort auch sozusagen so medizinische Reporte drüber laufen. Also habe ich jetzt eine Anfälligkeit für Alzheimer oder für Diabetes Typ 1 oder sowas. Also diese ganzen Dinge, die eben Krankheiten, die sozusagen eine genetische Ursache haben könnten, kann man sich eben dort angucken lassen. Es geht also grundsätzlich nicht darum, das komplette Genom dort zu sequenzieren, sondern es wird also wie gesagt nur auf 500.000 Genorten, sage ich jetzt mal, angeguckt. Wie das genau funktioniert, kann man sich danach vielleicht nochmal genau vorstellen. Darum soll es aber heute eigentlich nicht gehen, weil es geht jetzt ja ausdrücklich nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie Sequenzierung der kompletten DNA besprechen, sondern es geht, wie gesagt, um den genetischen Fingerabdruck, wie er eben auch für die Forensik, aber auch für Abstammungsgutachten und sowas eine Rolle spielt. Ja, also es wird gehen um, ich würde mal versuchen, ein paar biologische Grundlagen am Anfang zu klären, weil mir, bevor ich in dem Bereich angefangen habe zu arbeiten, eben diese Dinge nicht klar waren. Wenn jetzt hier, also ich bin ausdrücklich kein Biologe, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Genetiker oder sowas. Wenn jetzt hier Biologen im Saal sind, dann werden sie vielleicht ab und zu mal mit der Hand auf die Stirn hauen, aber es geht im Prinzip nur darum, dass man mal die Grundlagen sozusagen klärt. Ja. Die eigentliche Technik, die zum Tragen kommt bei diesem genetischen Fingerabdruck, sind die sogenannten Short Tandem Repeats, was das ist, erklären wir dann. Und dann geht es im Prinzip um die Nachweisreaktionen, sage ich mal, das ist also, hat viel mit Chemie und Biologie zu tun. Und dann am Ende sozusagen um die praktische Umsetzung dieser Nachweise. Ja. Und ich gehe nochmal kurz ein, wo man sozusagen so ein Testkit auch kommerziell kaufen kann. Und am Ende werde ich dann noch was sagen zur DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamtes und zu einer Sonderkommission, die hier im Jahr 2005, 2006 gegründet wurde, zu einer DNA, also wo so eine DNA-Reihenuntersuchung mal im großen Maßstab hier durchgeführt wurde, die sogenannte SOKO-Heller. Ja, also DNA, wir kennen sie alle. Im Prinzip in jedem Zellkern von jedem Lebewesen irgendwie vorhanden, also Pflanzen, Pilze, Tiere. 3,2 Milliarden Basenpaare verteilt auf 46 Chromosomen, wobei immer 23 von der Mutter kommen und 23 vom Vater. Also wir haben sozusagen 44, also wir haben zwei Geschlechtschromosomen und 44, man sagt, autosomale Chromosomen, die also jetzt mit dem Geschlecht nichts zu tun haben. Pro Chromosom im Durchschnitt ungefähr 140 Millionen Basenpaare. Und auf diesen Chromosomen sind lokalisiert die Gene. Ein Gen ist sozusagen jetzt, ich sage mal salopp, eine Kopiervorlage für ein Protein. Also das, wo sozusagen, was die Grundlage bildet, um Proteine zu bauen, was die Grundlage für unseren Organismus ist. Der Genlocus ist also sozusagen der Ort dieses Gens auf der DNA. Und wir haben, bei Menschen sagt man, es gibt ungefähr 24.800 Gene. Ja. Und ein wichtiger Begriff bei der ganzen Genetik ist das Allel. Und das Allel beschreibt sozusagen die Varianten eines Gens. Also das klassische Beispiel ist bei einer Pflanze, die bei einer Blume, die mehrere Blütenfarben haben kann, also zum Beispiel weiß und rot, wäre jetzt ein Gen für diese Blütenfarbe verantwortlich und hätte jetzt zwei Allele. Je nachdem, ob das weiß oder das rote ausgeprägt wird, hätte es dann eben eine weiße oder eine rote Blütenfarbe. Ja, man sieht das jetzt hier unten links so ein bisschen, wie sich das dann so aufdröselt. Ja, also die liegt halt jetzt im Zellkern grundsätzlich erstmal so verknotet vor. Und wenn man die dann so ein bisschen auffrieselt, dann kommt eben unten dieser Doppelstrang raus, ja, mit diesen vier Basen. Das sieht man jetzt hier auch nochmal ein bisschen. Das ist sozusagen jetzt mal so das chemische Blockschaltbild, sage ich mal. Da haben wir sozusagen diese zwei Stränge, also links und rechts sind sozusagen zwei Stränge und die sind immer komplementär zueinander. Ja? Das heißt, wenn ich die DNA angucke, reicht mir eigentlich ein Strang. Und für die meisten Nachweise brauche ich auch nur genau einen Strang. Und wenn man das dann aufschreiben will, kürzt man das also ab mit diese Basen, die da vorkommen. Also es gibt die vier, die jetzt hier oben und unten zu sehen sind, mit den Anfangsbuchstaben, sodass sich dann so eine Sequenz eben schreiben lässt als A, T, G, C, D, G und so weiter. Ja. Das menschliche Genom kann man noch ein bisschen klassifizieren oder ein bisschen kategorisieren. Es gibt also Gene und genähnliche Sequenzen und dann gibt es so sogenannte Extragene-DNA. Und diese Extragene-DNA beinhaltet keine Sequenzen, die irgendwas kodieren oder die irgendwie für den, man sagt, Phänotyp für uns verantwortlich sind. Also da ist nichts dabei, was irgendwie ausmacht, wie ich aussehe, was ich für eine Haarfarbe habe, was ich für eine Augenfarbe habe, sondern das ist im Prinzip, man könnte jetzt sagen, Rauschen. Ja. Aber in diesem Rauschen gibt es sozusagen auch noch Abschnitte, die einen Menschen genau identifizieren lassen, und die soll es heute gehen. Das sind die sogenannten, es liegt in der Satelliten-DNA, und hier geht es also um die Mikrosatelliten. Was das ist, erklären wir gleich. Man sieht also hier auf dem linken Zweig ist diese kodierende DNA, die ist also kleiner als 10%. Man sagt also heute auch eigentlich eher im Bereich zwischen 3% und 5%, was wirklich an kodierenden Gensequenzen irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Also es ist wirklich sehr gering. Der überwiegende größere Teil ist eben wirklich nicht für die Proteinsynthese dann eben später von Bedeutung. Ja, die Technik, die beim genetischen Fingerabdruck zum Tragen kommt, sind die sogenannten Short Tandem Repeats. Oder das ist sozusagen sozusagen in diesen Satelliten Bereich von der DNA, den wir gerade besprochen haben. Da geht es also darum, dass man kurze Sequenzen auf der DNA hat, die sich wiederholen. Also man sieht es jetzt hier, man hat also irgendwie so eine Sequenz auf einem Strang. Ja? Ich habe das jetzt hier mal versucht, so ein bisschen exemplarisch zu machen. Und dieser linke Teil, der da bei Punkt, Punkt, Punkt anfängt und den ich jetzt so ein bisschen grau schraffiert habe, der ist sozusagen derjenige Teil, der bei jedem Menschen gleich ist. Dann kommt ein Teil mit Wiederholungen von einer Sequenz, 3, 4, 5 Basenpaare, die sich immer wieder wiederholen, in unterschiedlicher Länge. Und danach kommt wieder ein Bereich, der ist wieder bei jedem Menschen gleich. Und jetzt geht es sozusagen darum, also es ist auch deutsche Wissenschaftler haben das auch gefunden, dass es eben genau zwischen diesen beiden Stücken eben, wie gesagt, diese Wiederholung gibt. Und die, hat man gefunden, unterscheiden sich halt von Mensch zu Mensch. Ja, da gibt es also Unterschiede. Und wenn ich jetzt mehrere dieser Orte sozusagen angucke, dann kann ich eben durch diese Anzahl der Wiederholungen, die sich an diesen verschiedenen Orten ergeben, einen Menschen ziemlich genau identifizieren. Ja. Jetzt kommen wir zum Begriff des Markers. Der Marker ist sozusagen ein Ort, und jetzt im Bezug auf den genetischen Fingerabdruck ist das eben ein Ort, bei dem solche Wiederholungen stattfinden. Und diese Marker haben alle irgendwie einen Namen. Das ist, jetzt habe ich hier mal einen rausgegriffen. Dieser hier hat jetzt zum Beispiel die Wiederholung AGAT und tritt jetzt in verschiedenen Wiederholungen auf. Und diese Wiederholungen, also wenn man sagt, okay, der hat jetzt irgendwie an der Stelle meinetwegen, 100 Wiederholungen oder sowas, dann würde man sagen, das wäre jetzt ein Allel, ein spezifisches Allel für den Menschen. Und eine andere Form der Wiederholung wäre jetzt irgendwie ein anderes Allel. Und so kann man eben sagen, okay, es gibt jetzt hier bei diesem Marker zum Beispiel Allele mit dem Namen von 8 bis 20, ja, Und ich könnte sagen, für mich, meinetwegen, ich hätte jetzt zum Beispiel das Allel 10 an dieser Stelle im Genom, also an diesem Marker. Und jetzt geht es eben darum, dass man diesen Marker oder diese Nachweise für diese Marker zusammenfasst zu einem Testkit. Also da guckt man sozusagen mehrere Nachweise für mehrere Genorte zusammen in ein Kit und kann dann sozusagen an mehreren Orten die DNA sich angucken. Das wäre dann eben auch so eine kommerzielle Geschichte, wo man dann eben auch so ein Testkit einkaufen kann. Da gibt es hier in Dresden auch eine Firma, die heißt Biotype, die bietet sowas an. Da habe ich jetzt nicht mehr von der Webseite die Produktbeschreibung für so ein Testkit eben mal reingetan. Sie da unten kann man also auch bestellen. Und hier sieht man jetzt schon in dem Beschreibungstext, dass es hier also wirklich um den Testkit geht, der diese Marker zusammenfasst, die ich brauche, um jemanden in diese DNA-Analysedatei reinzutun. Ja? Also es sind genau die Marker, um die es geht bei der DAD. Jetzt muss man sagen, dass diese Nachweise funktionieren mit sogenannten Primern. Und diese Primer werden farblich markiert. Und das ist jetzt hier sozusagen mit so Fluoreszenzfarbstoffen passiert das hier. Und das sieht man jetzt hier in diesem ersten Abschnitt. Also da kommen drei Farben sozusagen zum Einsatz, um diese Marker eben zu markieren. Das ist dann später für den Nachweis wichtig. Wie das funktioniert, kommen wir gleich noch drauf. Jetzt geht es also darum, diese Fragmentlängen zu bestimmen. Also diese Fragmentlängen ergeben sich eben dadurch, dass man diese Wiederholungen hat, die halt, wenn man die jetzt sozusagen ausschneidet aus der DNA und vervielfältigt, diesen Bereich der Wiederholungen, ergeben sich unterschiedliche Längen von Basensequenzen sozusagen für jeden Menschen. Ja? Und diese Längen kann man nachweisen, indem man dieses Fragment vervielfältigt ganz oft. Und dann durch ein Verfahren, was Gel-Elektrophorese heißt, sozusagen diese Längen nachweist. Ja. Also da geht es eben darum, um welches Allel geht es da. Das Ganze wird dann ausgewertet durch Software. Und das Verfahren heißt Gel-Elektrophorese. Und das, was dann dabei rauskommt in Software, ist ein Elektroferrogramm. Das sieht man jetzt hier mal. Das ist jetzt eine Software. Ich habe leider es nicht mehr geschafft, nochmal einen ordentlichen Screenshot anzufertigen, deswegen ist es ein bisschen unscharf jetzt. Aber man sieht im Prinzip jetzt hier diese drei Farben, von denen ich sprach, und die Marker, die jetzt hier untersucht wurden. Also jeder dieser grau schraffierten Blöcke wäre jetzt ein Marker. Wir haben also bei der DAD, bei der DNA-Analysedatei, wird das Genom auf 8 Stellen sozusagen untersucht. Und das sind jetzt sozusagen diese 8 Stellen hier. Plus links oben sehen wir noch Amylogelin, das ist sozusagen ein Nachweis für die geschlechtsspezifischen Chromosome. Also hier haben wir jetzt XY, das wäre also dann ein Mann, der jetzt hier gerade vorliegt. Und für diesen Marker, den ich jetzt vorhin erwähnt habe, also diesen, ich blätter nochmal ganz kurz ein bisschen zurück, dieser hier, das ist also auch einer, der in der DAD vorkommt, mit diesen Allelen und diesen Basenpaaren beziehungsweise dieser Fragmentlänge, die jetzt hier rechts in der Tabelle zu sehen ist. Also ich habe sozusagen da 99 Basenpaare für Allel 8. Und da weiß ich halt, also an der Stelle ist das Fragment also 99 Basenpaare lang. Und das müsste ich jetzt in der Gel-Elektrophorese eben nachweisen. Und das zeigt genau dieses Elektroferrogramm. Der Marker, den ich jetzt eben in der Hand hatte, der ist da links oben, dieser etwas breitere Block. Und dort sehe ich sozusagen, habe ich unten, ganz unten auf der X-Achse sozusagen, habe ich die Fragmentlängen, also von 90 bis 360 Basenpaare geht das jetzt hier. Und dann habe ich auf der Y-Achse aufgetragen, jeweils für die Farbe, die sozusagen die Signalstärke oder die Signalstärke für dieses Fragment. Und wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle einen Peak habe, dann weiß ich, dass der Mensch an der Stelle jetzt ein Fragment hatte mit einer Länge von an der Stelle, wo eben der Peak war. Also jetzt hier oben bei diesem Marker haben wir jetzt sozusagen mehrere Peaks und dann sehe ich halt, welche Allele sozusagen in den DNA-Gemisch vorgekommen sind. Normalerweise hat man jetzt 4 Peaks, ja, weil man ja sozusagen hat man 2 Peaks für einen Marker, weil wir ja von jedem Chromosom sozusagen 2 Stück haben. Das heißt, jeder Genort existiert eigentlich auch zweimal und deswegen hätten wir jetzt sozusagen da, wenn das jetzt unterschiedliche Allele sind, die auf beiden Chromosomen auftreten, hätten wir jetzt sozusagen 2 Peaks und wenn das jetzt zufällig die gleichen wären, dann wäre das nur ein Peak, der aber entsprechend höher ist. Genau. Also es geht im Prinzip darum, am Ende des Tages geht es darum, eben Konzentrationen nachzuweisen. Ja? Also es geht darum, wie hoch war nach dieser ganzen PCA, nach der Chemie sozusagen, die Konzentration der Fragmentlänge jetzt im Gemisch. Und das zeigt genau dieses Elektroferrogramm. Und mit Hilfe dieses Elektroferrogramms geht dann der Gutachter hin und sagt, diese Spur oder dieser Mensch hat jetzt folgenden Genotyp. Der wird jetzt nämlich aus diesem Elektroferrogramm sozusagen extrahiert. Und da haben wir sozusagen hier diese Markernamen, das sind jetzt eben wieder genau die in der DAD sozusagen zu finden sind. Da haben wir oben das Amylogenin wieder für die Bestimmung, bin ich Mann oder Frau. Also beim Amylogenin hätte ich jetzt zum Beispiel XY, wäre wieder für Mann, wenn dort XX stehen würde, wäre es halt eine Frau. Und dann haben wir sozusagen diese 8 weiteren Marker, die jetzt hier zu finden sind, mit den jeweiligen Allelen. Ich habe das jetzt nochmal beispielhaft hier gemacht, ja. Und das ist genau so ein Datensatz, der in der DAD dann zu finden ist für einen Menschen. Also da hat man sich auch eine Datenstruktur überlegt, die genau das abbildet. So ein Marker hat immer einen eindeutigen Namen. Und dann geht es eben darum, welches Allel hat der Genotyp der Spur oder des Menschen eben dann. Genau. Jetzt hat aber ein Allel, beziehungsweise eine so eine Wiederholung, hat innerhalb von der Population und innerhalb eines Markers eine bestimmte Häufigkeit. Das heißt, und diese Häufigkeit ist abhängig von der Population, aus der ich komme, sage ich mal. Ja. Also eine Population könnte sein, was weiß ich, Deutsche, Thüringer oder Europäer oder sowas. Und wenn ich jetzt sozusagen, wenn ich jetzt ganz viele Allele habe, die auch noch ganz viele andere Leute haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sozusagen höher, dass es ein Genotyp mit meinem, dass es einen Mensch mit meinem Genotyp genau noch einmal gibt oder mehrmals eben genau. Und im gutachterlichen Prozess wird eben genau immer diese Wahrscheinlichkeit herangezogen. Das ist die sogenannte Identitätswahrscheinlichkeit, die sagt also, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Genom jetzt nur auf mich zutrifft oder wie viele aus 15 Milliarden Menschen haben denn genau diesen Genotyp. Und wenn das gut läuft, sage ich mal, dann sind diese Wahrscheinlichkeiten immer sehr, sehr, sehr gering. Also dann kann man sagen, das ist irgendwie einer von 15 Milliarden Menschen hat irgendwie nochmal genau diesen Genotyp. Das lässt sich also ausrechnen. Ich habe das jetzt hier nochmal für einen Spurenfall nochmal kopiert. Da sieht man das also nochmal. Hier werden also nur 3 Marker angeguckt. Also FGA, VWA und dieser hintere sind also irgendwie Markernamen. Dann haben wir die Allele, die gefunden wurden. Und dann runter sozusagen die Häufigkeiten für diese Population. Und dann kann man eben ausrechnen, wie hoch sozusagen die Häufigkeit dieses Genotyps ist in der Population. Und das wäre jetzt hier irgendwie einer von 100.000. Und es ist klar, je mehr Marker ich untersuche, desto mehr kann ich das eingrenzen und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal irgendeinen anderen Menschen finde, der genau diesen Genotyp hat. Und jetzt war immer die Frage, gibt es sozusagen nicht doch vielleicht Informationen, sag ich mal, zwischen den Zeilen? Also könnte man nicht doch von einem genetischen Fingerabdruck irgendwie schließen auf irgendeine Disposition, auf eine Krankheit oder irgendwie auf andere phänotypische Geschichten irgendwie? Da kann man sagen, grundsätzlich eigentlich nicht, weil ich hatte ja am Anfang gezeigt, dass es sozusagen in der extragenen DNA liegt, diese Mikrosatelliten, die eigentlich nichts kodieren. Nun ist es aber so, dass durch sogenannte Kopplungsgruppen kommt es eben vor, dass in der Nachbarschaft von so einem Mikrosatelliten vielleicht irgendein Gen liegt, was nicht vielleicht doch irgendeine Krankheit, also in Zusammenhang mit irgendeiner Krankheit gesehen wird. Und da hat man das mal angeguckt für verschiedene Marker, zum Beispiel für TH01. Ist also auch so ein forensischer Marker, der in der DAD mitverwendet wird. Und da gibt es sozusagen jetzt hier eine Verbindung, aber man kann eben auch zeigen, dass sie sehr, sehr, sehr schwach ist. Also für Diabetes Typ 1 wäre das jetzt bei diesem TH01 in der Kopplungsgruppe mit drin. Und da haben wir jetzt sozusagen bei Diabetes Typ 1 gibt es sozusagen 4 von 1000 Europäern, die jetzt ohne irgendwas einfach Diabetes Typ 1 entwickeln. Das kann man also irgendwie statistisch zeigen. Und jetzt haben wir sozusagen, jetzt wüssten wir, dass jemand einen Genotyp hat, wo ein Risikoallel innerhalb von diesem TH01 mit gesetzt war sozusagen. Damit würde jetzt sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass er Diabetes Typ 1 entwickelt, würde sozusagen steigen, aber eben nur um diese 0,12%, wie ich das hier mal gezeigt habe. Das heißt also, dass ich also jetzt nicht, ich kann auf keinen Fall hingehen und sagen, dass wenn ich jetzt dieses Risikoallel innerhalb dieses Markers habe, dass ich dann irgendwie Diabetes Typ 1 irgendwie ausbilde oder das vielleicht schon habe oder sowas. Also statistisch ist das überhaupt nicht signifikant. Man kann das also nicht sagen. Ja. Die Quelle jetzt für diese Berechnung jetzt hier ist der Professor Dr. Brinkmann von der Rechtsmedizin in Münster, der da auch viel, viel gearbeitet hat zu dem Thema. Ja. Genau. Das also jetzt erstmal so zu den, sag ich mal, molekulargenetischen Grundlagen und jetzt zur DNA-Analysedatei des BKA. Also das wurde, glaube ich, 2008 wurde die eingerichtet. Ah, nee, 1998 wurde sie eingerichtet, Entschuldigung. Und Anfang 2009 hatten wir also irgendwie 756.000 Datensätze da drin, wovon eben 611.000 jetzt diese Personendatensätze waren. Und es gibt da immer so Statistiken, weil die entsprechende Lobbygruppe, sage ich jetzt mal, also die LKL und die BKAs, das BKA und die und die, ja, die Innenminister ja immer versuchen, dieses Mittel der Ermittlungen sozusagen zu loben, gibt es so Statistiken und da wird immer gesagt, dass man jetzt zum Beispiel in der DAD 79.000 Spur-Personentreffer hatte. Also man konnte sozusagen in 79.000 Fällen zeigen, dass eine gefundene Spur, meinetwegen am Tatort, der Klassiker irgendwie, der, keine Ahnung, die Hautschuppe am blutigen Messer irgendwie, jetzt eben zu einem Verdächtigen gehört. Ja. Wann so ein Genotyp sozusagen erstellt wird von jemandem im Zuge der erkennungsdienstlichen Behandlung, regelt die Strafprozessordnung und da insbesondere für die DAD eben der Paragraph 81g. Und da wird eben festgehalten, dass eben vor allem Verurteilte, Beschuldigte dort eben ihren Genotyp sozusagen sich abnehmen lassen müssen und dass es eben auch über eine freiwillige Basis halt geht. Jetzt zu den Datensätzen nochmal in den anderen im Ausland sozusagen, also UK hat 3 Millionen Datensätze und in den USA sind es 4 Millionen Datensätze. Genau. Und jetzt kommen wir noch zu einer lokalen Geschichte jetzt hier in Dresden und zwar diese sogenannte Soko Heller. Da wurden also 2005, 2006 zwei Mädchen vergewaltigt aus Dresden-Hellerau, deswegen heißt die Soko auch so. Und danach hat man sozusagen die größte DNA-Reihenuntersuchung in Deutschland angestoßen mit 14.000 Speichelproben. Und das war also ziemlich teuer, hat also irgendwie 250.000 Euro gekostet. Und am Ende haben sie dann sozusagen 2-3 Jahre später die Identifizierung des Täters ist ihnen gelungen, eben über diesen genetischen Fingerabdruck. Also sie haben sozusagen eine Rasterfahndung gemacht, haben versucht, irgendwie das ein bisschen einzugrenzen anhand des Wohnortes. Ein Teil von einem Kennzeichen war bekannt und das Alter ungefähr und die Statur und sowas. Dann hat es jetzt ein bisschen versucht einzugrenzen über so eine, also auch mit den Meldedaten aus den Registern eben. Und hat es dann eben so weit eingegrenzt und hat dann eben die übrige Menge, die jetzt nach der Rasterfahndung hinten rausgefallen ist, hat man dann sozusagen angeschrieben und hat gesagt, sie sollen noch mal bitte aufs Polizeirevier kommen und dort ihren Genotyp sozusagen, also ihre Speichelprobe abgeben. Ich habe mal auf einer Seite von der Polizei stand, dass irgendwie 57 Männer haben sozusagen diese Abnahme verweigert. Und insgesamt wurde die ganze Maßnahme ziemlich kritisch betrachtet. Also sowohl der sächsische Datenschutzbeauftragte Schorich hat also gesagt, es muss so eine Reihenuntersuchung muss im Prinzip die Ultima Ratio bleiben, also das letzte Mittel. Davor sollten immer andere Ermittlungswerkzeuge sozusagen stehen. Und ich habe auch noch gefunden ein Zitat vom Peter Schaar, also vom Bundesdatenschutzbeauftragten, der auch gesagt hat, also diese Reihenuntersuchungen müssen nach wie vor als kritisch betrachtet werden. Es sollte nicht nach jedem Kapitalverbrechen jetzt sofort so eine Reihenuntersuchung kommen. Die Kritik ist eben, dass wenn ich jetzt das verweigere, also wenn jetzt die Polizei sagt, okay, du fällst jetzt genau in das Raster rein, du bist irgendwie, keine Ahnung, 30 und hast irgendwie mal dort gewohnt und sowas. Und wenn ich mich dem jetzt verweigere, dann wird mein Alibi überprüft. Also dann muss ich sozusagen, werde ich geladen und dann muss ich sagen, was ich jetzt zu dem Tag gemacht habe. Und wenn ich jetzt kein Alibi habe, was sicher ist, weil ich irgendwie alleine zu Hause war und Fernsehen geguckt habe oder sowas, dann konstruieren die sozusagen so einen Anfangsverdacht. Und damit bin ich ein Beschuldigter und dann falle ich nicht mehr in diese Freiwilligkeitsregelung rein, sondern dann bin ich sozusagen nach § 81G Strafprozessordnung, also als Beschuldigter sozusagen, werde ich dann gehört und muss dann eben auch meine Speichelprobe abgeben. Eine weitere, bitte? Na, du gehst halt aufs Revier, dann kommen die mit dem Stäbchen und fummeln dir sozusagen in deiner. Na klar, wie ich gerade schon gesagt habe, du kannst es.
Wenn du jetzt gezwungen wirst, wenn du jetzt unter die Liste der Bösen genommen wirst,
ja.
So, dann könntest du das auch einfach ausreißen zum Beispiel.
Ja, sicherlich, aber du entziehst dich ja damit aber sozusagen diesem Ermittlungsapparat sozusagen. Ja. Na, wenn du beschuldigt bist, schon, ne? Also als Beschuldigter können sie das machen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das genau ist. Also es gab da nochmal so unterschiedliche Urteile, weil wenn die dir mit diesem Wattestäbchen sozusagen im Mund rumfummeln, dann ist das sozusagen schon ein ganz schön invasiver Akt so. Also das ist jetzt zwar noch nicht ganz so invasiv, wie wenn sie dir eine Spritze in den Arm rammen und dir sozusagen Blut abnehmen oder sowas. Aber also da gab es mal irgendwie, glaube ich, mal gehört zu haben, dass es ein Urteil gab, wo jemand gesagt hat, okay, das ist nicht okay, dass jemand jetzt gegen seinen Willen sozusagen dort so ein Ding im Mund gerammt kriegt, sondern, aber ich meine, es geht ja auch anders, also es würde ja sozusagen auch nicht invasiv gehen über, keine Ahnung, also das Problem beim Speichel ist ja im Prinzip, der Speichel enthält ja keine DNA, ja? Sondern es geht ja, deswegen reiben die ja mal wie blöde an den Wangen rum, weil die sozusagen Teile der Schleimhaut sozusagen mit abreiben wollen und dort sozusagen die Zellen finden. Aber es geht ja auch anders, das könnte zum Beispiel auch über eine Haarwurzel oder sowas könnte es ja auch passieren, also ein ausgefallenes Haar, wo eine Haarwurzel dranhängt, enthält halt auch DNA. Also da weiß ich nicht genau, wie weit man sich da jetzt wirklich dem entziehen kann. Ja, genau, aber es wurde halt auch gesagt, also genau das ist der Punkt, also dass eben in dem Zusammenhang es ausdrücklich im Gesetz eben so drinsteht, dass du nicht, weil du das verweigerst, automatisch irgendwie einen anderen Stand in diesem Ermittlungsverfahren haben sollst, als jemand, der freiwillig das abgegeben hat. Das heißt, dein bürgerlicher Status soll dadurch eben nicht verletzt werden, aber de facto ist es eben einfach so, dass dann eben sozusagen durch diese Umkehrung der Beweispflicht das eben so passiert. Deswegen sind diese DNA-Reihenuntersuchungen eben schon eher kritisch anzusehen. Jetzt hat sie hier in Dresden, hat sie eben einfach mal geklappt. Ja? Wobei der Datenschutzbeauftragte hier, der Schurich eben auch gesagt hat, eigentlich war die Ermittlungsarbeit, die davor passiert ist, das heißt, es war ja wirklich irgendwie eine 13-köpfige Soko, die da irgendwie 3 Jahre lang ermittelt hat. Also sie haben es schon einfach krass durch richtig gute Ermittlungsarbeit vorher krass eingegrenzt, sodass dieser letztliche Hit, sage ich jetzt mal, auf diesem, dass es jetzt wirklich dieser Genotyp war, das war dann im Prinzip nur noch ein kleineres Ding, ja. Also sie haben es einfach vorher schon krass eingrenzen können. Aber eben auch mit so einem fraglichen Mittel wie der Rasterfahndung, also wo sie halt wirklich die Melderegister mit einbezogen haben. Ja. Genau. Ich wollte jetzt am Ende nochmal kurz so ein bisschen auf so böse Zukunftsvisionen mit eingehen. Also ich habe mal zwischendurch irgendwo gelesen, dass es auch dass auch von Fahndern eventuell gefordert werden könnte, dass man ja auch Marker jetzt nicht auf die extragene DNA ausweitet, sondern eben auf die DNA, die tatsächlich eben Eigenschaften unseres Organismus kodiert. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir gucken mal alle die an, die irgendeine Disposition auf eine Depression haben oder auf andere Dinge eben, die uns interessieren, ja, oder Augenfarbe oder Hautfarbe zum Beispiel, ja, dass man sagen kann, okay, das war halt einfach jetzt ein Weißer, der dort zugeschlagen hat. Ja. Die Frage ist eben auch, ob man für die Forensik, wenn das jetzt immer günstiger wird, diese komplette Sequenzierung zu machen. Also im Moment ist es einfach noch zu teuer. Aber es könnte ja auch sein, dass man in der Forensik dann irgendwann sagt, okay, wir sequenzieren einfach mal alles komplett durch, dann haben wir den kompletten Datensatz. Und Storage kostet ja auch nichts mehr. Das heißt, wir können es dann einfach irgendwo ablegen, für wenn mal was ist. Also da ist halt die Frage, ob das vielleicht noch kommen könnte. Beziehungsweise alternativ dazu eben, dass man die komplette Bevölkerung einmal durchtypisiert. Zum Beispiel nach der Geburt, dass man halt sagt, okay, in den Krankenhäusern und in den Geburtshäusern lässt man halt die Hebamme Blut abnehmen, nicht nur für eine Stoffwechseluntersuchung, sondern eben auch für die Speicherung in irgendeiner Datenbank. Also die Infrastruktur dafür würde es in Zukunft geben. Also es wäre nicht teuer, es wäre nicht so aufwendig. Also es wäre denkbar, dass sowas mal kommen könnte. Ja. Genau. Am Ende wollte ich jetzt gerne nochmal eure Meinung dazu abfragen, beziehungsweise vielleicht können wir noch ein bisschen mit ins Gespräch kommen über genau diese Problematik des genetischen Fingerabdrucks. Der Punkt, der jetzt wahrscheinlich nicht so kontrovers ist, ist diese, oder der kontroverse ist in dieser reinen Untersuchung. Die Frage wäre jetzt gewesen, wer von euch hätte denn, wenn jetzt sozusagen ihr in das Raster gefallen wärt, die Vorlage bekommen hätte zur Polizei und dort gefragt würdet, ob ihr jetzt mal eine Speichelprobe abgeben wollt, wer hätte das sozusagen, wer hätte es verweigert? Okay, ich fasse das mal zusammen, das sind also irgendwie, sagen wir mal, 90%. Ja, aus welchen Gründen, also will da vielleicht einmal was dazu sagen, warum er das sozusagen verweigern wollte?
Weil es total unsicher ist. Also ich mache mich ja eigentlich mehr verdächtig, wenn ich das abgebe, weil die Menschen können ja nicht so wirklich mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Die haben ganz schlechtes Wahrscheinlichkeitsgefühl. Weil selbst wenn ich da jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 0,001 habe, in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern, gibt es schon 5 Leute, die das haben, die den gleichen Fingerabdruck haben wie ich. Wenn ich mir mal Berlin angucke, da habe ich dann irgendwie 50 Leute. Und wenn ich den gleichen Fingerabdruck habe, dann wird das Gleiche ausgelegt, als dass ich es war.
Okay. Was würdest du sagen?
Solange ich mir nicht absolut sicher bin, dass es gerechtfertigt ist, sprich, dass es gar keinen anderen Weg gibt und dass die Höhe des Verbrechens sozusagen das rechtfertigt.
Ja, also Marc meint halt, es wäre ein grundsätzlicher Eingriff sozusagen in das Persönlichkeitsrecht, diese Umkehrung der Beweispflicht. Und er möchte halt gerne haben, dass das irgendwie angemessen ist. Hm? Du? Nee, das ist falsch sozusagen. Also,
offiziell dann halt irgendwie nichts gelöscht.
Okay.
Offiziell gezeigt, dass die Daten gelöscht sind. Und ich weiß nicht, dass die Verfassungsschutz und die Amis die Daten trotzdem haben.
Ja, okay. Also die andere, sozusagen der Einwand war, dass vielleicht andere Geheimdienste, andere Staaten sozusagen eventuell dann auch Zugriff darauf haben könnten. Und die Frage ist, wann wird es gelöscht? Und es ist böse. Evil. Ja, will noch jemand das sagen? Warum? Ist noch irgendwas? Also Marc, du wolltest was?
Es gibt noch einen weiteren Punkt. Wenn ich einmal in dieser Datenbank drin bin, und es ist ja doch, ich weiß nicht, wie die Löschfristen sind, wenn es welche gibt, aber die sind schon relativ lang, also mehrere Jahre. Wenn jetzt meine DNA irgendeinen Gegenstand sich befindet, der im Zuge einer Ermittlung woanders nochmal auftaucht, bin ich automatisch verdächtig.
Okay. Ich wollte noch kurz was zur Aufklärung sagen. Also bei dieser reinen Untersuchung ist es so, die dürfen also nicht explizit nicht in die DAD mit aufgenommen werden. Also das heißt, die werden für diese eine Untersuchung verwendet. Danach muss sowohl der Spurenträger, das heißt also dass die Speichelprobe, als auch der Genotyp, der ermittelt wurde, eben gelöscht werden. Das heißt, bei so einer reinen Untersuchung ist es sozusagen gesetzlich vorgeschrieben, dass das danach gelöscht wird, nachdem sozusagen dieser Zweck erfüllt ist. Zu den Wahrscheinlichkeiten kann man sagen, dass das Beispiel, was ich jetzt hier gezeigt habe, so eins aus 100.000, bezog sich jetzt auf 3 Marker. Normalerweise haben wir, wie gesagt, 8 Marker hier in der DAD. Beim FBI sind es, glaube ich, 13 Marker, die untersucht werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dort mit einem okayen Genotyp, also wo jetzt nicht irgendwie Defizienzfälle innerhalb von der DNA auftauchen, das heißt, weil die DNA irgendwie alt war oder irgendwie bestimmte Genorte einfach nicht mehr erkannt werden konnten, sozusagen. Also wenn du jetzt wirklich ein okayes Verfahren hast, dann ist diese Wahrscheinlichkeit wesentlich, wesentlich geringer. Also dann sprechen wir so, eins zu, keine Ahnung, einem Milliardenbereich oder sowas. Also diese Wahrscheinlichkeiten sind halt schon gegeben und das Problem ist ja auch, oder was heißt das Problem, aber der Punkt ist, dass das ja alles gutachterliche Prozesse sind. Das heißt, es wird niemand sozusagen aufgrund nur seines Genotyps da jetzt irgendwie belangt, sondern es geht ja darum, dass der Gutachter sagt, also ich mache hier ein Gutachten und da wird diese biostatistische Wahrscheinlichkeit ja schon auch mit betrachtet sozusagen und das Gericht hört sozusagen den Gutachter dazu. Also das muss man noch ein bisschen einschränken. Ne?
Ist es öffentlich, welche Marker das
sind? Ja, habe ich gerade gezeigt. Genau. Sind, genau.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein böser Täter bin, wenn ich mich in Hundescheiße gemacht und alles in Hundescheiße einschmieren, dass das ganz viel Spaß macht bei der PCR.
Genau, ja. Also es gibt halt, also die, wie so eine DNA-Extraktion dann aussieht, hängt halt auch mal enorm davon ab, was das jetzt konkret war. Also ob das jetzt Vollblut war oder ob das jetzt irgendwie Hundescheiße war oder keine Ahnung, eine Haarwurzel oder sowas. Also das ist immer sehr, hängt immer sehr davon ab. Also da gibt es also davor auch schon Methoden, um rauszufinden, dass das eben jetzt keine, also dass das jetzt tierische DNA war oder sowas.
Ja. Ich wollte noch anmerken, dass man DNA heutzutage eins zu eins kopieren kann. Also künstlich herstellen, wenn man
es genau.
Kann ich mit DNA bauen. Genau in der gleichen Sequenz. Also sprich, wenn man diese Daten hat und man möchte mich jetzt unbedingt irgendwie belangen, dann kann man sich diese Beweise auch einfach bauen.
Ja, man könnte die auch einfach irgendwie Hautschuppen abnehmen und die irgendwie da irgendwo aufbringen. Also das wäre wahrscheinlich einfacher, als die jetzt synthetisch nachzubauen, ja. Ja, das ist genau die gleiche Geschichte oder die weggeworfenen Zigarettenkippen am Tatort, wo dann sozusagen. Okay. Ja, ja. Also die Frage war, dass man sozusagen den Tatort, ja, also den potenziellen Tatort verunreinigen könnte mit DNA, die einem selber nicht gehört. Das ist natürlich ganz klar so. Also man kann jetzt irgendwie am Tatort gefundene Zigarettenkippen, das ist nun auch kein hammerharter Beweis, dass du jetzt sozusagen der Mörder warst. Aber das ist ja genau der Punkt, dass es sozusagen im Ermittlungsverfahren dann natürlich auch zur Sprache gebracht wird, dass es eben eine Zigarettenkippe war und wie fraglich das ist. Also klar, es ist halt ein Instrument in dieser ganzen Ermittlungsgeschichte irgendwie. Hier war noch eine Frage. Genau. Genau. Also der Einwand war der Vergleich zum Fingerabdruck, der könnte auch kopiert werden und irgendwo aufgebracht werden. Ist ganz klar, aber wird ja auch regelmäßig kritisiert. Also wird genauso als forensisches Merkmal oder als biometrisches Merkmal genauso oft kritisiert, hat der CCC auch diese schöne Aktion gehabt, wo sie dem Schäuble sozusagen den Fingerabdruck abgenommen haben. Ja, nee, es geht ja auch darum, dass du sozusagen dann, wenn dein, also wie sicher so eine forensisches Mittel im insgesamt halt ist. Ja. Okay. Ja, okay. Ja, also hier war der Einwand sozusagen, dass es gerechtfertigt gewesen wäre und er selber hat also auch die Speichelprobe eben abgegeben in dem Moment. Ja. Ja, dann haben wir jetzt sozusagen, also das war jetzt sozusagen diese Reihenuntersuchungsgeschichte, jetzt sind wir schon ein bisschen mit reingekommen. Ich wollte nochmal abfragen bzw. diskutieren, inwieweit jetzt dieses Ermittlungswerkzeug des genetischen Fingerabdrucks insgesamt betrachtet wird. Ja. Also weil für mich jetzt, der jemand sozusagen in dem Bereich ein bisschen arbeitet und wenn man jetzt auch so ein bisschen die Statistiken kennt aus den Landeskriminalämtern und sowas, sieht es erstmal von vornherein so aus, ob es erstmal eine ganz, also jetzt im Bezug auch auf die Biostatistik und auch auf die Wissenschaft, die ganz viel dazu arbeitet, eben doch nach einer relativ sicheren Methode aussieht, um jemanden eindeutig zu identifizieren, jetzt erstmal. Und da wäre jetzt also die Frage, wie seht ihr das? Also jetzt nochmal jetzt sozusagen allgemein zur DNA-Analysedatei. Gibt es da noch jemanden, der. Böse Evil wurde hier gesagt, du wolltest. Ja. Ja. Ja.
Also, man, der Sachverhalt, dass die Information, dass man die
Ja, wie gesagt, im Rahmen dieser Wahrscheinlichkeit, also die Frage war, wie sicher ist es denn wirklich? Naja, genau. Also der Einwand war sozusagen, dass früher das anhand von den Blutgruppen eben gemacht wurde, dass man gesagt hat, man hat Blut gefunden und hat dann sozusagen eine Reihe von Verdächtigen gehabt. Und wenn jemand jetzt die und die Blutgruppe gehabt hat, dann war er natürlich erstmal sozusagen im eingegrenzten Kreis jetzt. Bitte? Ja, nee, habe ich noch nicht hochgeladen. Komm noch. Ja, Marc?
Ich habe irgendwo einen Tatort eines Gewaltverbrechens, das heißt, ich habe einen gewissen Schweregrad eines Verbrechens und ich finde dort Genmaterial, ja, DNA, die ich auswerten kann, die dann erstmal in den Datenbank aufzunehmen und später, wenn ich durch normale Ermittlungsarbeit einen potenziellen Täter habe, das dann nochmal mit der Person abzugleichen. Wobei finde ich das okay, weil das kann ja jemand genauso gut auch entlasten.
Eben, ja.
Solche Reihenuntersuchungen finde ich, wie gesagt, aus prinzipiellen Gründen nicht okay. Was ich mich aber gerade gefragt habe jetzt bei dieser Diskussion, weil du gesagt hast, okay, aus den Reihenuntersuchungen darf das Material nicht in irgendeiner Datenbank aufbewahrt werden.
Richtig.
Wenn ich mich jetzt dieser Reihenuntersuchung verweigere und dann über diese Umkehrschlüsse, die du eben dargelegt hast, nach der Strafprozessordnung als Beschuldigter gehe und dann abgenommen werden muss, anschließend darf es aber aufbewahrt werden, ja?
Das ja, heißt, sobald du... Genau.
Das war mir so aber nicht bewusst.
Genau. Also die Ergänzung war jetzt, dass man sozusagen, wenn man sich dieser Reihenuntersuchung jetzt entzieht, danach sozusagen automatisch nach einem anderen Strafprozessordnungsparagrafen eingeordnet wird und damit eben gezwungen wird, sie sozusagen die DNA abzunehmen, landet man dann natürlich auch eine DAD. Das heißt, also da hat man sozusagen dann in dem Moment jetzt weniger erreicht jetzt. Ne? Genau, und die, davor wurde noch gesagt, dass es jetzt für sozusagen diesen begrenzten Fall, also diesen begrenzten Spurenfall, dass jetzt am Tatort irgendwie DNA gefunden wurde, die wird abgenommen, wird jetzt sozusagen nur für diesen, im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens sozusagen verwendet und wird dann dazu verwendet, am Ende dann jemanden zu entlasten oder nochmal zu belasten, der sowieso schon innerhalb von dieser Ermittlung sozusagen auffällig geworden ist, wäre es okay. Also dem würde ich mich auch anschließen. Ne? Genau. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen zum Vortrag insgesamt?
Ist es doch eigentlich böse, in so einer Firma zu arbeiten?
Ja, natürlich.
Du kannst dein Gehalt nicht woanders aufnehmen, oder?
Bitte?
Du kannst dein Gehalt woanders aufnehmen, oder?
Nee, ich bin nicht so helle. Dann würde
ich mich mal um den Kettner machen, ne?
Ja, bitte, dahin war noch eine Anmerkung. Nee, also ich kenne da keine Statistiken, aber also die Vermutung liegt halt nahe, dass halt jeder irgendwo DNA verliert, also dass man sich da schon ganz schön bemühen kann und gerade bei Sexualdelikten ist es ja nun öfter so, dass da eben aus Prinzip Körperflüssigkeiten irgendwie mit im Spiel sind und das darum geht es ja in den größeren, also in den meisten Fällen eigentlich so. Ja. Aber es gibt eben auch andere Fälle, wo eben auch gesagt wurde, dass also auch, wenn du als Beschuldigter für eine Beleidigung irgendwie sowas vorgeladen wirst, dass du da, also da gab es irgendwie so einen Fall, dass da irgendwie 1400 Proben von Beschuldigten in Beleidigungsfällen irgendwie eben auch typisiert wurden. Ja. Also das heißt, die Schwere des Deliktes spielt damit anscheinend mittlerweile nicht mehr so eine große Rolle. Ne? Ja.
Heißt das, dass zumindest einzelne Leute oder so gezielt versuchen, einen möglichst großen Datenbestand aufzubauen?
Also die Frage war, ob das heißt, dass einzelne Leute versuchen, den großen Datenbestand aufzubauen. Also das ist natürlich der feuchte Traum jedes Innenministers, dass er möglichst eine große Datenbank hat. Also dass man jetzt sagt, okay, diese 700.000 Spurendatensätze, die wir da jetzt haben, ist eigentlich noch relativ wenig, wenn man jetzt mal von einer Bevölkerung von 80 Millionen Menschen ausgeht. Also natürlich ist das Bestreben da, diese Datenbank eben auszubauen. Ne? Also, aber die Frage ist halt immer, ob das, also dieser, genau dieser Vorgang, diese Beweisumkehr und eben, dass du halt über einen Trickshot sozusagen der Ermittlungsbehörden dann eben doch dazu gezwungen werden kannst, steht also schon in der Kritik und vielleicht, wenn man da irgendwie eine Öffentlichkeit nochmal dazu erzeugt, könnte es auch sein, dass man das nochmal kippen könnte irgendwie, ja. Aber ich meine, es wird halt immer wieder gerade in Medien, also jetzt gerade in der Sächsischen Zeitung oder sowas, jetzt zu dieser Soko Heller wird halt immer wieder die Ausweitung dieser Reihenuntersuchung gefordert und sowas, weil es eben so erfolgreich ist. Ja. Aber wobei sie eben, wie gesagt, bei dieser Reihenuntersuchung das Ziel, irgendeine Datenbank zu füllen, eben nicht erreichen können, also jedenfalls rechtlich nicht. Ja? Ja. Nein, genau. Genau. Genau, also die Anmerkung war nochmal, dass es bei diesen Spur-Personentreffern jetzt nicht um Spur-Tätertreffer ging, sondern es ging halt wirklich nur darum, dass man jetzt irgendwie eine Spur gefunden hat und hat dazu eben irgendeinen Hit innerhalb von dieser Datenbank gefunden. Ob das nun dann zum Schluss der Täter war, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Genau. Gut. Also wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich dann beenden und danke für die Aufmerksamkeit. Applaus